So, sitze ich allein. Okay. Also, Name ist bekannt, Helmut Eversbecher. Und brauche mich nicht vorstellen. Vor einem Jahr berichtete ich über meine Jugenderinnerungen hier auf dem Michelsberg. Ich bin hier von der SS ausgebildet worden. Da kommen wir noch später drauf. Mein Leben ist eine lange Kette von Bewahrungen und von Wundern. Und aber auch von den vielen Gebeten, die dahinter standen. So kann ich ganz klar bezeugen, Gott sitzt im Regiment und er hat Acht auf uns alle. Ich bin überzeugt, dass hier in diesem Raum manche sitzen, die Ähnliches berichten können und jeder erlebt irgendwo Wunder, über die er jederzeit berichten kann. Eine kurze Wiederholung zur Einleitung. Ich hatte eine betende Großmutter und ich habe sie als Kind einmal belauscht, als sie betete. Sie kniete in ihrem Bett und betete, lieber Gott, 11 Enkel hast du mir gegeben, aber einer ist ein perfekter Verbrecher. Sie hatte Grund dazu. Ich war damals 6 Jahre alt und hatte schon einiges hinter mich gebracht. Meine Großmutter hat gebetet, solange sie gelebt hat. Und sie hat auch meine Eltern angestiftet, die auch dem gegenüber etwas hilflos waren. Auch meine Eltern haben gebetet. Es gab noch in der Verwandtschaft einige, wo ich weiß, dass sie gebetet haben. Meine besonderen Eigenschaften, die meine Großmutter mit 6 Jahren festgestellt hat, die waren dann ganz klar, als ich 12 Jahre alt war. Und zwar wurde die deutsche Jugend durch Wehrpsychologen mal durchgehäkelt. Man wollte wissen, was für Menschenmaterial zur Verfügung steht. Und so gab es dann ein amtliches Gutachten über meine Fähigkeiten. In dem psychologischen Gutachten, da stand drin, er ist ein perfekter Zivilist und hat keine soldatischen Eigenschaften. Das war fürs Dritte Reich ja an sich negativ. Aber es geht weiter. Er hat eine extrem hohe kriminelle Energie mit einer überragenden Bandbreite. Und das war der Punkt, der dann auch der SS so schrecklich eingeleuchtet hat, dass da einer war, der eine Begabung mitbringt, die man ihm nicht erst beibringen muss. Es hieß dann weiter, das ist wieder negativ, aber in dem Fall war es positiv, er ist ein konsequenter Einzelgänger mit keinerlei Ehrgeiz, keinerlei Geltungsbedürfnis. Ich weiß nicht, wie man bei einem 12-Jährigen so etwas feststellen kann, aber diese Akte, in der dies drin stand, die hat mich dann begleitet und sie hat mir dann auch geholfen in meiner SS-Ausbildung. Ich habe das letztes Mal ausgeführt hier, dass die SS-Leute mich bei der Ausbildung nicht totgeschlagen haben, weil man hat ihnen dann immer wieder klar gemacht, das ist ein Zivilist und der muss Zivilist bleiben. Das war also so auf eine Art auch meine Lebensrettung. Gut, Gott sitzt im Regiment und er hat Acht auf uns. Und das ist die Botschaft, die ich heute bringe. Bei einem Vortrag in der Ausbildung von einem hohen SS-Offizier, als der über die Juden schimpfte, dass man die alle ausrotten muss, und als er über die Bibel herzog, verbrennt die Bibel, rührt sie nicht an, kam bei mir der Entschluss, ich will die Bibel lesen. Ich erinnerte mich an meine bibellesende Großmutter, die abends im Lehnstuhl saß und unter der Stehlampe ihre Bibel gelesen hat. Das war die früheste Jugenderinnerung. Trotz aller Mühe aber habe ich mich mit der Bibel nicht zurechtgefunden. Wenn man einfach so anfängt zu lesen, als Junger und keine Bibelstunde und niemand einem was erklärt, ist nicht ganz einfach. Und dann habe ich mit 13 Jahren doch zum ersten Mal gebetet. Ein Gebet, wie meine Großmutter ans Bett gekniet und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, so gib mir die Zeit, dass ich die Bibel lesen kann und gib, dass ich kein Nörder werden muss. Das war mein wichtigstes Gebet. Hier auf dem Michelsberg wurde ich ausgebildet als Einzelkämpfer, als Partisan, aber auch als Zivilist, als Geheimagent. Ich erhielt eine Spezialausbildung zum Mörder, zum perfekten Mörder. Schnell, lautlos, unauffällig, irgendwo etwas zu erledigen, befehlsgemäß. Nun, meine Eltern waren in der evangelischen Kirche und sie wollten, dass ich konfirmiert werde. Die Jugend im Dritten Reich war aber voll im Hitlerjugenddienst eingespannt, man hatte ja keine Zeit und sehr beschäftigt. Und ich fehlte eigentlich bei dem meisten Konfirmationsunterricht war ich nicht dabei, gar keine Zeit gehabt. Der Pfarrer hätte mich eigentlich gerne konfirmieren dürfen, aber ja gut, es war eine wilde Zeit. Unser Pfarrer in Stuttgart Untertürkheim, der war schon eingesperrt gewesen. Und zwar, in Untertürkheim waren 3 Behinderte, die wurden zur Untersuchung abgeholt und zurück zu den Eltern kamen dann nur die Kleider. Das heißt, sie wurden euthanisiert, wie man so schön sagte, sie waren also nicht mehr da. Und er hat dann in seiner Sonntagspredigt irgendetwas Falsches gesagt und wurde dann abgeholt und war also irgendwo längere Zeit eingesperrt. Und ich konfrontierte ihn mit den Fragen meines damaligen Lebens. Er hat sich nicht sehr gerne mit mir unterhalten, weil er wusste, dass ich in der SS-Ausbildung bin. Und wenn ich dann irgendetwas vielleicht Falsches weitergebe an irgendwelche Ausbilder oder irgendwas da rauskommt, was er vielleicht gesagt hat, dann bringe ich ihn absolut in Lebensgefahr. Er ist mir also immer ein bisschen ausgewichen. Aber ich kam mit einer ganz speziellen Frage, nämlich die Frage meines Lebens. Wenn ich meinen Nachbar ermorde, dann bin ich ein Mörder. Im Dritten Reich galt die Todesstrafe, dann werde ich zum Tod verurteilt. Wenn ich aber den Auftrag bekomme, das habe ich zu ihm gesagt, als Geheimagent in Zivil in seiner Kirche eine Bombe hochzulassen, dann bin ich kein Mörder. Von Adolf Hitler bekomme ich dann sogar noch einen Orden. Wenn ich aus eigenem Antrieb handle, bin ich ein Mörder. Wenn ich befehlsgemäß handle, dann bin ich ein Held. Und ich sagte, das weiß ich noch, wenn es einen heiligen Gott gibt, kann dieser Unterschied eigentlich nicht sein. Er konnte sich nicht in dieses Gespräch mit einem 14,5-Jährigen verwickeln, weil es wäre für ihn viel zu gefährlich gewesen. Er hat mir nie seine Meinung dazu gesagt. Trotz meinem Fehlen in seinem Unterricht wurde ich konfirmiert. Und nun wird es für heute besonders interessant. Mein Konfirmandenspruch, der passte mir überhaupt nicht. Er steht nämlich im Psalm 23. Wir haben den durchgenommen. Ist interessant. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin zu meinem Pfarrer gegangen in seiner Amtsstube. Ich wollte diesen Spruch nicht. Ich will doch nicht von Gott ins finstere Tal geführt werden. Ich sagte, ich will doch einen Spruch, wo drin steht, dass Gott mich in die Höhe führt, dass er mich bewahrt, dass er mich auf Händen trägt. Und der Pfarrer, der war also total bleich außer sich. Ich saß da in seinem Amtsstube da am Tisch. Er ist aufgestanden, hin und her gelaufen. Er musste sich zuerst fassen. Vor allen Dingen war für ihn ja auch sofort das Problem. Wird er vielleicht von irgendwem geschickt, so als Geheimagent, ausforschen, was er jetzt da sagt oder so. Und hat einige Zeit gedauert, bis er dann begriffen hat, dass ich es ehrlich meine. Und dann ist er also wieder hingesessen und sagte, es ist gut so, der Spruch, der passt in die Situation deines Lebens, denn du wirst doch von der SS ausgebildet. Du wirst in dunkle Täler kommen. Und es ist genau der richtige Spruch für dich. Und dann erklärt er mir, sehr väterlich, guck her, wenn da die Herde auf der Weide ist, dann ist die Weide abgeerntet und der Schäfer muss dann die ganze Herde durch ein dunkles Tal durchführen, dass man wieder auf eine neue Weide kommt auf der anderen Seite. Und so muss Gott dich eben auch durch das dunkle Tal führen, aber er geht mit, er tröstet dich, er ist dabei. Und du bist in der SS-Ausbildung, du wirst manches Schwere mitmachen, aber Gott wird dich immer herausführen. Am Schluss war ich dann nach einiger Zeit so weit, dass ich meinen Spruch akzeptiert habe und gesagt, ja, ist gut, es ist der richtige Spruch und wahrscheinlich ihr sogar der richtige. So. Die Sache wurde dann für mich todernst, als ich dann, ich muss große Sprünge machen, weil da ist ja viel, sehr viel dazwischen, als ich dann meinen Stellungsbefehl zur SS bekam. Im normalen Stellungsbefehl, da steht drin, Befehl zur motorisierten Infanterie, zur Artillerie oder zur Panzer oder zu irgendwas. Und bei mir, da stand zur besonderen Verwendung. Das war das größte Problem. Menschlich gesehen war damit meine Laufbahn in das dunkle Tal ganz klar. Man wird mich in die Notwehrsituation bringen, ich werde zum Mörder werden, man wird mich sogar weiter. Also ich habe das im anderen Vortrag, glaube ich, mal gesagt, man hat versucht, am lebendigen Übungsmaterial mit mir Versuche zu machen, wie ich also Menschen ermorden sollte, und ich habe mich den Befehl verweigert und so weiter. Es ist also schon eine ganz harte Geschichte. Aber Gott sitzt im Regiment. Es war 14 Tage vor dem Termin meines Stellungsbefehls, als mich eine englische Luftmine erwischt hat. Und ich bin als Luftwaffenhelfer in der grünen Uniform im Lazarett gelandet, im Luftwaffenlazarett. Und als ich wieder zum Bewusstsein kam, war mein erster Gedanke, ist interessant, es geht einem einfach nach. Jetzt hat Gott mir Zeit gegeben. Jetzt hat er mir Zeit gegeben, die Bibel zu lesen. Ich habe Zeit, einmal in Ruhe über Gott und mich nachzudenken. Ich hatte einen Lungenriss, Zwerchfell war zerrissen, eine schwere Gehirnerschütterung. Es ist ein wirklicher Glücksfall, dass die Kameraden mich schnell gefunden hatten, sonst hätte ich es nicht überleben können. Und als es mir dann besser ging, das ging nach vielen Wochen, dann hatte ich eine Herzinnenhautentzündung, wieder schwerstkrank. Meine Krankheit dauerte über 3 Jahre, als der Krieg ist darüber ausgegangen. Ich bin 3 Jahre, also nach dem Krieg, noch im Krankenhaus gelegen. Aber eine Besonderheit wieder, als die Franzosen unser Lazarett, in dem ich hier lag, mit allen Verwundeten und Kranken in die Gefangenschaft mitgenommen haben, hat man mich als einzigen liegen lassen. Der französische Arzt, der hat mit dem Hörer da an mir rumuntersucht, der hat da irgendwas gesagt, ich habe das nicht verstehen können, aber da waren Elsässer dabei und der eine sagt zum anderen, den lassen wir liegen, der verreckt gerade. Das war also die Diagnose, die der Arzt hatte. Also ich meine, ich war schwerstkrank und das Ganze drumherum war da vielleicht schon ein bisschen anstrengend, vor allen Dingen, dass mir einer seine Maschinenpistole an der Seite, solange der mich abhören wollte, hat einer die Maschinenpistole mir da an die Rippen gedrückt, die kalte Mündung, da hat vielleicht mein Herz aufgehört zu schlagen, ich weiß es nicht. Ja. Und das Rote Kreuz hat mich dann wieder gefunden nach einiger Zeit, vielleicht langer Zeit, ich war ja bewusstlos zwischendurch, aber ich weiß noch, ich war am Verdursten. Das war also schon ziemlich lange danach. In meiner Krankheitszeit mit 17 Jahren aber habe ich mich bekehrt bei einer Eitlinger Schwester im Robert-Busch-Krankenhaus in Stuttgart. Ich mache jetzt wieder Sprünge. Nachher, noch als Kranker, kam ich auf die Schwäbische Alb in eine, man kann sagen, fromme katholische Familie. Und die haben mich gepflegt und versorgt und ich habe mitgeholfen in der Landwirtschaft und ich kam da wieder zu Kräften. Und ich studierte aus dem Erleben heraus Landwirtschaft und Betriebswirtschaft. Landwirtschaft in Hohenheim, Betriebswirtschaft in Stuttgart. Ich habe als Student dann versucht, Anschluss zu finden in einer christlichen Gruppe irgendwo. Es ist interessant, die Studentenzeit war für mich insofern hart, wenn man keine Kameraden hat, ist es sehr schwer. Man dreht sich irgendwie um den eigenen Kreis. Man braucht den Kameraden, man braucht den Bruder. Und ich habe das auch begriffen und wollte in eine christliche Gemeinde. Das ging aber nicht. Es gab eine Studentenmission, in Hohenheim vor allen Dingen. Aber die sind ja oft verschieden, Studenten, alle 2 Jahre sind da wieder andere da. Die waren irgendwie charismatisch. Und ich war durch meine Ausbildung, vielleicht auch vom Charakter her, so stocknüchtern, ich kann diese Kerle also ums Verrecken nicht leiden. Da ist gar keine Chance. Passt nicht zu mir. Und ich konnte mich dort nicht anschließen. Aber Gott sitzt im Regiment und er hat mich nicht allein gelassen. Er hat mein Suchen beantwortet. Ich studierte zwischen Stuttgart und Hohenheim und das Doppelstudium war damals möglich und ich war darauf angewiesen, mit der Straßenbahn dann von Stuttgart nach Hohenheim hin und her zu fahren. Durch einen Autounfall hatte die Straßenbahn, die nach Stuttgart-Feigenhoch fuhr, Verspätung und ich habe meinen Anschluss nicht bekommen. Ich stand an der Haltestelle Bobser, Anschluss war weg und da sah ich dann plötzlich junge Leute, die da freudig sich alle in eine Richtung bewegen. Nasenweiß war ich sowieso. Ich bin dann also sofort hinterdrein marschiert und mal gucken, wo gehen die eigentlich hin und was ist denn da. Die verhielten sich irgendwie anders, wie so normalerweise, nicht so, wie soll ich sagen, so grätig und verdruckt. Und auf diese Weise bin ich dann in die Dänniger Straße, in die Eitlinger Jungmännerstunde gekommen. Ich bin Gott dankbar, dass der Zufall, die Straßenbahn war schuldig, ich kam in die Jungmännerstunde. Gott hat den Straßenbahnausfall benutzt, um mich dorthin zu bringen, wieder zu den Aidlinger Schwestern, eigentlich zu der Heimat, wo ich schon hingehörte vom Krankenhaus her. Da war es irgendwo, war mir irgendwie bekannt. Das hat gepasst. So, in diesem Aidlinger Kreis habe ich ja dann später auch meine Frau kennengelernt. Und wir sind, glaube ich, immer, ja, ich muss immer fragen, weil diese, ne, was wird da immer wenig, immer, ja, sind wir, glaube ich, 50 Jahre verheiratet, stimmt's? Ja, also, naja, es wird ja immer, ja klar, immer wieder ein Jahr länger, ne? Das weiß man ja nicht so auswendig. Aber meine Frau weiß es, das ist ein Glück, also das ist ganz wichtig. Nun, aber wir haben geheiratet. Die beruflichen Anfänge nach dem Krieg waren wahnsinnig schwer. Ich hatte ein Studium, ich hatte schon einen Doktortitel, aber es war einfach nichts los, die Wirtschaft lief noch nicht. Man konnte suchen, was man wollte, es gab so gut wie nichts. Und so begannen wir unsere Ehe in einem schrägen Dachzimmerchen in Sindelfingen, ohne Küche, ohne Bad, 12 Quadratmeter groß, war alles, was wir hatten. Kochplatte auf dem Boden, das sagt meine Frau immer, da habe ich kochen müssen, im Boden, Kochplatte da, so ein kleines Ding, wo man einsteckt. Einfacher geht es eigentlich nicht mehr. Ich habe es gar nicht so empfunden, aber immerhin, es war halt schwierig. Wir haben uns dann, ja gut, muss ich wieder einen Sprung machen. Stellen Sie sich aber vor, das war der Anfang. Wir haben gebetet, wir haben Not gelitten mit vielem Hin und Her, vielerlei Erlebnisse. Aber nach 6 Jahren hatte ich die Zulassung als Steuerberater. Ich hatte einen Beruf, der gefragt war, damals ganz stark. Wir wohnten bereits dann nach 6 Jahren in einem eigenen Haus, das ich finanzieren konnte, über viele Bausparverträge, wie es also damals ging, ohne Geld sogar, also aber viele Bausparverträge. Und Gott schenkte uns 3 gesunde Kinder. Wir kamen, trotz all den Schwierigkeiten, die überall waren, kamen wir vorwärts. Es ging durch viele Nöte und viele Gebetsanliegen und ja, so war es halt. Nun, wenn ein Steuerberaterbüro dann läuft oder wenn man dann im richtigen Beruf ist, vielleicht hat mancher von Ihnen das schon mitgemacht, dann ist man mit Begeisterung in dem Beruf dabei. Alles andere wird unwichtig. Hobby und Beruf war für mich dasselbe. Es war, ja, vom Charakter her, diese ganze Steuerberatung war ein Riesenabenteuer. Man kann sagen, ein Abenteuer, da kommen Probleme, die löst man positiv oder mit großem Kampf oder wenig Kampf. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, man hat es gepackt. Und wenn ich heute meine Frau frage, du, wie war denn das damals? Da kommt eine interessante Antwort. In der Zeit des Erfolges, dann sagt sie, du hast gebetet für eine christliche Frau, du hast gebetet für den Erfolg in deinem Beruf, aber als du denn dies alles hattest, dann hast du Jesus Christus in einer Akte abgelegt und in deinen Schrank gestellt, du hast deine Frau in der Akte abgelegt und auch in deinen Aktenschrank gestellt und Zeit hattest du weder für Jesus Christus noch für deine Frau. Sie hat gebetet, sie hat einen Bibellesezettel gelesen, ja sicher, und ich habe heimlich da meinen Terminkalender angeguckt, habe überlegt, Moment, was muss ich noch alles machen? Ich habe gerade gehört, was die sagt, und dann war sie irgendwann fertig. Ja, du hast doch nicht gemerkt. Also, ich war ein Christ, aber ich war ein Namenschrist, auf jeden Fall nicht in Jesus Christus, so wie es dann eigentlich sein sollte. Weit weg. Ich hatte ein großes Steuerberatungsbüro, eine Eingangshalle. Man wollte was mal den Namenschristen mal darstellen. Da war dann eine große Platte, da waren Traktate, da waren alle möglichen Dinge, viele Kunden und die sagten, ja, der ist Christ und den wollen wir und das, also, ja, war ein Riesenverhältnis und das Ding wurde immer besser. Aber Hobby, Büro als Hobby, keinen Kopf mehr für Gott, nur noch für das Büro. Und meine Frau hat eben allein gebetet. Aber Gott hat mich nicht losgelassen. Gott sitzt im Regiment. Er führte mich ins finstere Tal, so wie es in dem Denkspruch heißt, genau dahin, wo ich glaubte, dass ich gar nie kommen könnte. Nämlich, ich war der Einbildung, ich mache das alles richtig, meine Interessen und das klappt. Und ich habe ja auch eigentlich relativ alles richtig gemacht. Aber es gibt Ereignisse, die man nicht vorausplanen kann und die man nicht so in der Hand hat. Ich will die dunkelste Geschichte, das ist auch die Hauptgeschichte vielleicht meines Erlebens, berichten. Ein Wunder in meinem Leben und gleichzeitig die Wende meines Lebens. Es gab in Sindelfingen einen sehr, sehr reichen Mann, dem Namen nach kannte ich ihn. Und der kommt eines schönen Tages und fragt an, ob ich eine Treuhandsache für ihn übernehmen könne. Also eines meiner großen Hobbys war, oder Hobby muss man sagen, zur Steuerbahn war, Treuhand Dinge übernehmen. Meine Frau, die sagte gleich, als sie es hörte, habe nichts zu tun mit diesem Gottlosen, mit dem alle recht, aber den nicht. Ich meine, sie kannte ihn ja auch nicht. Und ich sagte, ja, eigentlich nicht, habe ich gar nicht nötig, wozu eigentlich? Und doch irgendwann hat es mich gelockt. Wissen Sie, das ist so das Hobby. Der Auftrag hat so irgendwo in das Schema reingepasst, es passte so alles, es funktioniert. Und wo ist da eine Gefahr? Ist da eigentlich ganz klar, das geht. Ich mache die Sache richtig, ich mache die Verträge, ich ordne das, ich habe die Sache im Griff. Und ich bin aber tätig geworden, nicht nur für einen Mann, für einen reichen Mann, sondern ich bin tätig geworden für eine Betrügerbande, die ich überhaupt nicht übersehen konnte. Es war mein Auftraggeber, ein Riesengauner. Es war dahinter aber ein Bankdirektor bei der Kreissparkasse. Im Übrigen habe ich nachher erfahren, dass er Jude ist. War noch, hat auch dazu gepasst, aber gut, er war auf jeden Fall sehr clever. Dann war ein Architekt, hatte damit zu tun, es ging nämlich um großen Hausbau, da kommen wir gleich drauf. Dann war die Firma Philipp Holzmann, eine große Baufirma, die vielleicht auch heute noch bekannt ist. Der Direktor stand auch unter der Decke. Und dazu noch ein Rechtsanwalt. Das waren also meine Partner. Der Vorgang war folgendes. Ein Jude namens Goldmann in Stuttgart hatte die Idee, das Leo-Center, das ist bekannt, zu bauen in Leonberg. Das waren so die ersten Anfänge. Und er hat in Leonberg Grundstücke zusammengekauft, viele Grundstücke, und hat dann bereits ein 40-Familienhaus gebaut, achtstockig, und im unteren Stock waren 10 große Ladengeschäfte. Und dann starb er im Herzinfarkt. Und mein Auftraggeber, weiß nicht, wie er dazu kam, hat diesen Auftrag, war für ihn interessant, und er brachte mir die ganzen Unterlagen. Ich wollte ja nicht, aber ich habe mir das mal angeguckt, und der Goldmann war schon ein sehr cleverer Mann. Ich habe mir die Sache angeguckt, habe bestens geplant, alle Verträge waren schon fertig, Bauverträge, Grundmauern standen schon, und es war eine Sache, die eigentlich perfekt einwandfrei war. Ich sagte, ja, eigentlich keinen Grund, das passt doch. Ich habe schon 2 Baufirmen in der Abwicklung gehabt. Ich hatte insgesamt ein Büro mit 40 Mitarbeitern. Warum soll ich das Ding nicht übernehmen? Das passt einwandfrei. Risiko? Ha, null. Gut. Ich hatte es übernommen, einen Treuhandvertrag, diese Sache abzuwickeln. Nun, es ging nicht sehr lange. Nach kurzer Zeit, man rechnet mit, denke ich, ja, irgendwas stimmt doch nicht. Bei der Kreissparkasse waren inzwischen durch die Zahlung der Baurechnungen 6 Millionen Schulden angelaufen. Wir hatten noch etwa 3 Millionen Rechnungen offen. Und der Baufortschritt, dem entsprach das gar nicht. Es stimmt ja irgendwas nicht. Irgendwo ist ein Loch, irgendwas passiert und ich habe es nicht in der Hand. Was ich damals noch nicht wusste, die Baufirma Philipp Holzmann hatte im Auftrag meines Auftraggebers einen zweiten Großbau zu machen. Und es wurde in Millionenhöhe Baumaterial weitergeliefert, nicht an meinen Bau, sondern dorthin. Mit dem Omnibus hatten sie Arbeiter abgeholt, einen ganzen Bus voll jeden Tag und haben sie dort arbeiten lassen. Die Rechnungen waren bei mir und ich durfte sie bezahlen für diesen Bau. Das ganze Ding war ein Riesenbetrug. Ich habe zwar geahnt, da ist was, und hatte mir einen Gutachter bestellt und geholt, der war sehr teuer, hat ein super Gutachten gemacht, aber auch als nicht unbedingt Baufachmann habe ich sofort begriffen, das ist die größte Lumperei, das ist alles Lug und Trug, was drinsteht. Der Mann war auch gekauft, er gehörte auch zu diesem Clan irgendwie. Er war auch gekauft und damit stand ich da. Das Ergebnis war, kurz und bündig, die Kreissparkasse hat den Kredit gekündigt, und mir gleichzeitig aber mitgeteilt, dass ich als Vollhafter innerhalb von 14 Tagen 6 Millionen zu bringen hätte. Nun, ich war ja nicht Vollhafter. Ich holte meine Verträge aus dem Schrank. Und was steht da drin? In allen Verträgen stand unten drin, Herr Dr. Ebersbecher übernimmt für diesen Kredit die volle persönliche Haftung. Da stand ich ja fassungslos da. Die volle persönliche Haftung. Das war vorher nicht, bei dem Abschluss mit der Bank war das nicht drin gestanden. Nun war für mich sofort klar, an diese Verträge konnte nur ich und eine Person in meinem Büro, nämlich ich hatte eine Sekretärin und die hatte auch Zugang zu diesen Verträgen. Und die hat diese Verträge, wie ich es nachher begriffen habe, herausgeholt und der Bankdirektor von der Kreissparkasse hat nachträglich mit der gleichen Schreibmaschine diesen Satz schön über der Unterschrift reingeschrieben. Und somit hatte ich eine Schuld von 6 Millionen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, was tue ich? Wir verlieren alles. Das Steuerbüro, das voll lief und funktionierte, alles geht kaputt. Wir werden bettelarm und ich werde nie das Geld aufbringen können für diese Schuld, 6 Millionen, für die ich da die Bürgschaft übernommen hatte. Nun, ich sage das mal, den Satz besonders deshalb, weil alle Leute, die irgendwo in Not sind, müssen sich überlegen, wir haben auch als Christ die Pflicht, alles zu tun, was wir tun können, um aus den Schwierigkeiten herauszukommen. Als Steuerberater hatte ich jetzt das Problem, dass die Banken mir alle Konten gesperrt haben, sofort zu. Aber ich habe nun die Treuhandverträge andersherum gemacht. Ich habe Bankkonten auf andere Leute mit Treuhandvertrag eröffnet, wo ich auf andere Leute Namen meine Gelddinge abgewickelt habe. Ich musste ja die Gehälter zahlen für meine Mitarbeiter. Ich habe meinen Mandanten Rundschreiben gemacht, bitte nicht mehr per Überweisung bezahlen, sondern mit Scheck direkt an mich einen Scheck schicken. So konnte alles funktionieren. Nicht natürlich, ich stand vor der Schuld von 6 Millionen. Ich muss das schön erklären für die Nicht-Bankfachleute. Zur Erklärung, normalerweise bezahlt man eine Rechnung oder meine Kunden bezahlen auf mein Bankkonto per Überweisung. Das Geld wird dann auf meinem Namen, auf meinem Konto gutgeschrieben, aber ich kann von dem gesperrten Konto nichts abheben. Die Bank lässt mich da kein Stück darüber verfügen. Wenn ich einen Scheck bekomme, den Scheck kann ich girieren und kann ihn auf ein beliebiges Konto eingeben. Und wenn ich da einen Partner habe, dann kann ich mir das Geld eben im Bar von dem wieder geben lassen. Und von einem nicht gesperrten Konto funktioniert es und so habe ich meine Gehälter bezahlt. Das ist ein riesiger Umweg, aber es war zum Überleben eben mal ein Weg. Gut, 6 Millionen Schulden. Was sagt die christliche Frau, wenn der arme Mann dann so dasteht? Viel Erfolg, alles, Haus steht da, Büro steht da. Ja, du, wir sind pleite. Ich habe keine Chance, ich bringe keine 6 Millionen zusammen. Das gibt eine Katastrophe. Und meine Frau hat gesagt, wenn wir alles verlieren, dann gehen wir jetzt noch zu einer Freizeit. Jetzt haben wir noch das Geld dazu. Wir gehen zu einer Freizeit nach Wewe mit dem Brüderbund und beten. Und außerdem wollen wir wie Daniel 3-mal am Tag auf den Knien beten, dass Gott ein Wunder tut. So. Ein Wunder. Ich habe es eben mitgemacht. 3-mal am Tag beten, dass Gott ein Wunder tut. Ich kann mir kein Wunder vorstellen. 6 Millionen, wo soll ich es denn herbringen? Aber Gott könnte ja ein Wunder tun, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Die Freizeit wurde anberaumt. Ich hatte die Sekretärin, die für die Bausachen zuständig war, natürlich fristlos rausgeschmissen, weil das war klar, sie war Mittäterin zu meinen Ungunsten. Im Übrigen habe ich später begriffen, sie war eine der vielen Freundinnen meines Auftraggebers, das auch noch, aber auf jeden Fall war sie fort. Und ein Bekannter hat mir von einer Baugesellschaft eine Frau vermittelt, die schon eingearbeitet war, die wusste, was so abläuft im Baugeschäft. Und die habe ich sofort eingestellt, dass sie mir hilft, da mitzuarbeiten. Und zwar deshalb, weil ich ja mit meiner Frau in Urlaub wollte. Das war der Hauptgrund der Einstellung. Die Frau war ungläubig. Natürlich, ich kann ja keinen Christen finden so schnell. Aber sie war weltgewandt und clever. Einmalig. Es war die richtige Marketingfrau. Super auf Draht. Und viel Zeit hatte ich nicht mehr, nur für noch einen Tag, weil ich ging ja in Urlaub, ich musste los. Ich habe zu ihr gesagt, Sie haben jetzt nur eine Aufgabe. Es sind etwa 300 Gläubiger, die werden anrufen. Die werden merken, dass es nichts mehr läuft. Die werden Briefe schreiben. Sie haben die Aufgabe, alles zu registrieren, was läuft, aber bitte kein Schriftstück, keinen Vorgang, wo man irgendwie einen Prozess oder ein Rechtsgeschäft oder irgendwas draus machen kann. Nur am Telefon die Leute trösten und ihnen sagen, es wird wieder alles gut, die Sache muss geklärt werden und was so. Also auf jeden Fall hinhalten, nur hinhalten, ich muss 14 Tage jetzt in Urlaub. Und die wichtigste Aufgabe, die sie hatte, das habe ich ja klar gemacht, unter keinen Umständen darf irgendwer einen Konkursantrag stellen. Wenn Sie merken, dass von irgendeiner Seite die Konkursgefahr kommt, sofort anrufen, sofort irgendwas erzählen, den Mann trösten, hinhalten, bis ich wieder da bin. So, dann sind wir also losgefahren. Mit dem Auto nach Vevey mit den Kindern. Und zwar in das Haus Emmaus. Und das ist dann wieder wichtig. Emmaus ist irgendwie eine biblische Adresse. Das ist also hochinteressant in dieser Sache. Kommt noch später. Winrich Schäffbuch, der bekannte Pfarrer Winrich Schäffbuch, die meisten von uns kennen, hielt die Freizeit. Und dann wird's interessant. Am ersten Abend, also das Thema unserer Freizeit lautet, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Also, mit Gott rechnen wie mit Zahlen, 6 Millionen. Wo sollen sie denn herkommen? Ich habe mal so überlegt, habe gegeckt, ja Mensch, 6 Millionen, da oben fallen sie auch nicht runter. Also, ein paar Stichworte. In meiner Bibel habe ich es vorne reingeschrieben, da steht jede Stunde was anderes. Er redet von Josua, Deborah, Obadja, Gideon, Hiskia, Jonathan, Nehemia und so weiter. Lauter Wunder, die Gott vollbracht hat. Ich sitze da drin, mittendrin, guck mir die Leute an. Ja, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Ha, eigentlich sind die doch alle komplett verrückt. Das kann ja nicht sein. 6 Millionen, wie sollten das gehen? Wie kann ich mit Gott rechnen wie mit Zahlen, wenn ich 6 Millionen bringen soll und aus dem Betrug da nicht rauskommen kann? Aber die Freizeit ging vorüber. Wir beteten jeden Tag 3-mal. Und ich fing irgendwie auch an zu glauben. Wenn sie dann weg sind von ihren Problemen und in Ruhe sind, und in der christlichen Umgebung und unter Gläubigen, es steckt irgendwie an, ich fing auch an zu glauben, ha, Gott könnte doch ein Wunder tun, ja. Wie aber? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ja, gut. Es kam kein Konkursantrag, es kam kein Telefonanruf, dass ich schnell zurückkommen solle. Und jetzt wird's interessant, ich kam nach Hause. Die Frau war clever und sie hat auf ihre Weise getan, was ich ihr sagte. Und ich kam zu ihr und sie sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich bin auf den Nerven fix und fertig, so ein Irrenhaus. Hier ist meine Krankmeldung, ich mache keinen Streich mehr, Urlaub habe ich auch noch und ich kündige, geben Sie mir mein Geld, ich gehe sofort. Und dann sage ich, ja komm, berichten Sie doch, was war denn? Ja, stellen Sie sich doch einmal vor, ich sitze da, dann kommt einer, der ruft an und ich habe gesagt, der Herr Dr. Ebersbecher ist mit seiner Frau ins Kloster und die beten, dass Gott ein Wunder tut. Und der Mann hat geflucht und hat den Telefonhörer hingeschmissen. Wissen Sie, das war aber noch harmlos. Der Nächste, der ruft an, ich habe dasselbe Sprüchlein gesagt, da sagt er, wenn das so ist, dann will ich mit meiner Frau auch beten, dann wollen wir auch für das Wunder beten. Der Dritte ruft an, oh, ich habe schon lange nicht mehr gebetet, aber Sie, ich brauche das Geld ganz dringend. Also, dann bete ich auch. Die Sekretärin hat also so jeden Anruf mit Datum, Uhrzeit registriert, alles schön aufgeschrieben. Und so hatte ich also einen ganzen Ordner voll mit Telefonanrufen und ihren Antworten und diesen Ergebnissen. Unter anderem ruft ein Rechtsanwalt an, das war interessant, ich habe den Mann gekannt. Ich habe den Auftrag, Konkursantrag zu stellen. Sie natürlich clever und frech, ihren Spruch gesagt. Wenn Sie Konkursantrag stellen, bekommen Sie überhaupt kein Geld. Wenn Sie warten, Herr Dr. Ebersbecher und seine Frau sind im Kloster, die beten, und dass Gott ein Wunder tut, und dann bekommen Sie Ihr Geld und Sie bekommen sogar noch Ihr Honorar. So steht es da drin. So steht es in den Akten. Und der Mann, was soll er eigentlich machen? Er hat eben nichts gemacht, er hat eben die Akte liegen lassen. Es kam nichts. Da kam ein von der Landeszentralbank, das ist eine besondere Sache, Landeszentralbank Stuttgart, der Direktor ruft an, sie hat auch ihr Sprüchlein gemacht. Und da steht also drin, dass der Mann dann gesagt hat, ja, also wenn da ein Wunder passiert, dann werde ich auch ein Christ. Naja. Also so stand es in den Akten. Man muss sich vorstellen, eine Frau, die eigentlich nicht glaubt, die so spaßhalber dann einmal da von Wunder redet, die hat also dann etwa 300 Leute im Schach gehalten und sie ist gegangen. Und ich hatte meinen Leitsordner.
Und nun passiert aber etwas sehr Komisches, nämlich es hat keiner mehr was getan, kein Anruf, kein Brief, es kam gar nichts mehr. Ruhe. Ich habe einen Rechtsanwalt, den ich gut kannte, in Stuttgart mal angerufen und habe gesagt, du, was weiß man denn in Stuttgart? Und der sagt, ja, was ist denn los in Sindelfingen, da passiert doch ein Wunder. Und er sagt, wie kommst du denn auf Wunder? Und dann sagt er, ha, weißt du, die Rechtsanwälte in Stuttgart, wir haben ja die Kantine beim Landgericht und da in der Kantine hocken sie zusammen und alle reden vom Wunder von Sindelfingen und aber keiner weiß was genau ist, was ist denn los? Ja, die Rechtsanwälte sind von allen Seiten da konfrontiert worden mit irgendwelchen Beträgen und man tut nichts, da was man sieht, da betet einer und da passiert ein Wunder. Also es ist ganz, also an sich komisch. Da betet einer und ist dann schon auch schon ein Weltwunder offensichtlich. Alle warten auf Wunder und ich habe gebetet mit meiner Frau, aber was soll ich denn machen? Die Kreissparkasse hat auch nichts unternommen. Sie hätten eigentlich schon lange gegen mich Klage erheben müssen. Vollstreckungsantrag, Konkursantrag, alles Mögliche hätte sein können, aber es ist nichts passiert. Nur wenn ich sage nichts, da muss ich mal geschwind noch eine Episode bringen. Wir waren vom Urlaub zurück, vielleicht eine Woche. Dann meldet sich drei Mann von der Landeszentralbank Stuttgart. Und die erklären mir, ja, wir haben also die Unterlagen studiert über Sie und Ihr Büro und was da alles läuft. Wissen Sie, Ihr Büro ist viel zu schnell groß geworden. Wir haben zusammengerechnet, Ihre ganzen Treuhandgeschäfte in Ihrer Verwaltung sind mindestens 18 Millionen. Davon haften Sie für 6 Millionen. Und die 6 Millionen, die können Sie nie mehr verdienen. Sie sind radebutsch am Ende. Und wir werden sorgen, dass es schnell geht. Wir werden alles sperren. Und das haben Sie auch getan. Diese Landeszentralbank hat es dann fertig gebracht, ich meine, ich begreife das heute noch nicht. Auch die Treuhandkonten und alles, was da lief, haben die zugemacht, gesperrt. Ich war total gebunden. Gut, hat mir insofern nicht viel ausgemacht. Es ging eben nur bar. Ich habe ja Wohnungen verkauft, als Treuhänder verkaufen müssen. Ja, ich habe verkauft gegen Barzahlung. Geld, bar auf den Tisch, Wohnungsübergabe und so weiter, so ging das. Und damit habe ich einen riesen Bargeldverkehr gehabt. Das war natürlich etwas unangenehm, mit großen Beträgen, die ganze Gehälter bar zahlen und so weiter. Aber es gab noch eine Sache, auch was Positives. In Sindelfingen war eine Filiale der Bank für Gemeinwirtschaft. Ich habe mit der Bank für Gemeinwirtschaft als Steuerberater einige große Mandanten gehabt, die da Kunden hatten und hatte mit denen zu tun. Und der Direktor kommt zu mir und sagt, Sie, ich habe gehört, die haben Ihnen ja alles zugemacht. Hat er, gehen Sie pleite, ich helfe Ihnen. Sie können bei mir hier Vertrag, Sie kriegen einen Kreditvertrag von mir. Sie können in laufender Rechnung bis zu 1 Million überziehen, also auch Schulden. Aber Sie haben das Geld. Wir stehen nicht unter Landeszentralbank. Und damit hatte ich eine Bank, mit der ich auch noch hantieren konnte. Als verschiedene Treuhandkonten außerhalb eine Bank und viel Bargeld. Also so ist es dann gelaufen, 2,5 Monate. 2,5 Monate ist nichts passiert. Also gut, aber ich habe bei einem Anwalt in Stuttgart, den ich kenne, gesagt, Mensch, was soll ich machen? Ich bin betrogen worden. Man hat mich in eine Bürgschaft hineingezogen. Ich habe das niemals unterschrieben. Der sagt zu mir, ja, was willst du machen? Du hast als Treuhänder richtig den Vertrag gemacht. Die schreiben das nachträglich rein. Das kannst du ja nicht beweisen. Die dabei waren, ist der Bankdirektor, der sagt unter Eid aus, dass du die Bürgschaft übernommen hast. Es war der Anwalt deines Auftraggebers dabei und der Auftraggeber, die werden alle sagen, dass du die Bürgschaft übernommen hast. Du kannst da nicht raus, es steht schriftlich da, da kannst du behaupten, was du willst. Ja, die 6 Millionen, aus denen kommen wir nicht raus, also bitte, ein Wunder. 2,5 Monate ist nichts passiert und dann aber kam etwas. Ohne Anmeldung kommt zu mir ein Architekt in mein Büro und sagt, Sie, in Leonberg haben Sie die Grundstücke in Verwaltung für das Leo-Center. Ich habe Interesse, ich habe den Auftrag, einen Supermarkt zu bauen. Ich möchte Grundstücke kaufen. Ich habe gesagt, ja, die Grundstücke, die habe ich zwar im Besitz, ich kann aber nicht verfügen, ich bin total gebunden, ich kann kein Grundstück, in dieser Firma kann ich kein Grundstück verkaufen, da ist noch eine Grundschuld drauf und der Kreissparkasse, da läuft gar nichts. Dann sagt er, ja. Also, dann machen wir Folgendes, sind Sie mit einverstanden, ich schicke Ihnen 2 Wirtschaftsprüfer, dass wir mal die ganze Firma ein Gutachten machen über diese Firma, die Sie da als Treuhänder haben. Ich sage, selbstverständlich, in meinem Büro haben die Leute mitgemacht, wir haben es schnell, also alle Akten, was wir hatten. Und die haben dann ein Gutachten gemacht als Wirtschaftsprüfer, dass zwar 6 Millionen Schulden bei der Bank, aber die Überschuldung der Firma beträgt 3,6 Millionen. Und also nach vorsichtiger Bewertung, alle Grundstücke, alle Wohnungen, die nicht verkauft sind und so weiter, kann man sagen, ist zwar konkursreif, aber es sind nicht 6 Millionen, sondern bloß 3,6. So, dieses Gutachten hatte ich vom Tisch. Aber der Mann hat noch mehr getan. Dieser Architekt bringt mir eine notarielle Erklärung. Er verpflichtet sich, diese Firma mit aktiven und passiven zu kaufen, wenn von außen her die 3,6 Millionen bezahlt werden. Damit ist die Firma ja nicht mehr überschuldet. Gut, ich habe auch keine 3,6 Millionen. Es geht trotzdem nicht. Aber ich hatte einen Vertrag auf dem Tisch. Morgens um 10 Uhr war, lag das bei mir auf dem Tisch. Das Gutachten und die notarielle Erklärung. Dann ging es weiter an diesem Tag. Es war morgens 10 Uhr. Am Nachmittag des gleichen Tages, um 14 Uhr, ruft der Bankdirektor an von der Kreissparkasse. Herr Dr. Ebersbecher, wir brauchen dringend eine Gesellschaftsversammlung. Heute Abend kommen wir alle bei Ihnen vorbei. Wir alle, weiß ich nicht, wer das ist, mein Auftraggeber natürlich. Um 18 Uhr kommen die zu mir in mein Büro. Gut, ich sage okay. Um 18 Uhr kommt dann mein Auftraggeber mit 3 Rechtsanwälten, mit 3 Bankdirektoren, Gesellschaftsversammlung. Alle herein in mein Büro, in meinem Chefzimmer, sind sie alle da gesessen. Und dann steht ein Rechtsanwalt, alle mal hingesessen, Pause, ein Rechtsanwalt steht auf. Herr Dr. Ebersbecher, da wir wissen, dass Sie nur noch beten, sind Sie ja offensichtlich geisteskrank. Eigentlich müsste man Sie entmündigen, aber wir haben uns schon heute Nachmittag um 14 Uhr getroffen, da haben wir Sie angerufen. Wir haben hier einen Gesellschafterbeschluss, schriftlich. Und da steht drin, dass Sie auf das Amtsgericht müssen und für die Firma Konkurs erklären müssen. Sie brauchen dazu überhaupt nichts zu sagen. Sie haben 25% Anteile an der Gesellschaft und der Auftraggeber hat 75%. Sie sind damit in der Minderheit, Sie sind überstimmt, der Gesellschafterbeschluss ist unterschrieben, die Sitzung ist damit beendet, auf Wiedersehen. Gut, sind Sie alle aufgestanden und sind gegangen, raus. Ich sitze allein in meinem Büro, im Chefzimmer. Ich denke, wie war denn das? Der Chefbuch hat doch gesagt, wenn Gott mit uns ist, dann sind wir in der Mehrheit. Und der Rechtsanwalt, der sagte, Sie sind überstimmt. Ich weiß nicht, wie es kam, das ist so komisch. Ne? Ich springe auf und hinterdrein. Die Kerle standen alle noch draußen auf dem Parkplatz bei ihren Autos. Und ich sage, Leute, der Gesellschaftsbeschluss ist unvollständig. Da steht nicht drin, wann ich Konkurs erklären soll. Ja, morgen, selbstverständlich morgen, kam die Antwort. Morgen? Ich sage, nein, das kann nicht sein. Ich brauche ja mindestens 4 Wochen, um meine Schadenersatzansprüche gegen meinen Hauptgesellschafter zusammenzustellen. Nun, das Stichwort, ich staune selber. Die Rechtsanwälte, wenn die Schadenersatz hören, dann geht es da um Riesensummen, da ist Geld verdient. Also alle wieder rein in mein Büro, alle wieder hingesessen. Und da sitzen sie also und da war ich am Reden. Und ich sagte, liebe Leute, ich habe hier von einem Wirtschaftsprüfer ein Gutachten, die Überschuldung beträgt 3,6 Millionen. Und ich habe die notarielle Verpflichtung von einem Kaufinteressenten, der die Firma übernimmt unter der Voraussetzung, dass wir 3,6 Millionen in diese Firma hineinbezahlen. Da war lange Pause. Dann erklärt mein Hauptgesellschafter, ich bin bereit, morgen früh um 10 Uhr 4 Millionen in bar in diese Firma einzubezahlen. Auf das Konto der Firma und dann kann die Firma verkauft werden. Der Rechtsanwalt steht hoch und schreit, Sie sind ja wahnsinnig, was haben wir alles besprochen in der Sitzung, Sie können doch nicht und so weiter. Und darauf erklärt mein Hauptgesellschafter, heute Morgen um 10 Uhr, zur selben Zeit, wo der Architekt da war, bekam ich einen Staatsauftrag, er hatte eine große Kartonagenfabrik und sonst noch einiges, einen Staatsauftrag, ich werde an diesem Auftrag viel mehr als 4 Millionen verdienen. Und wenn ich hier in irgendeinen Skandal hineingezogen werde, dann ist der Auftrag in Frage gestellt. Ich zahle gerne 4 Millionen. Und ich sage, ja, bitte sofort schriftlich. Und da sitzt also der Bankdirektor, der Obergauner, der den Vertrag gemacht hat, der sitzt an der Schreibmaschine und tippt und tippt und tippt. Der Rechtsanwalt hat diktiert. Und am Schluss also wurde unterschrieben, Hauptgesellschaft unterschreibt. Alle, habe ich gesagt, bitte als Zeuge unterschreiben, alle unterschreiben lassen. Und so hatte ich dann einen Vertrag auf dem Tisch, dass einer 4 Millionen zahlt und einer, der es übernimmt. Damit war das Wunder geschehen. Ohne mein Zutun ist die Firma, eigentlich hätte ich unterschreiben müssen, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, ich habe nichts unterschrieben, ich bin nichts gefragt worden. Die Firma ging über an diesen Architekten und ich bekam eine Freistellungserklärung von der Kreissparkasse, wir waren wieder frei. Man muss sich das vorstellen, Gott tut ein Wunder über 6 Millionen in dem Fall, dass ich wieder frei werde. Und ja, ein echtes Wunder. Die Voraussetzung war das Leon Center und viele Details und natürlich unsere vielen Gebete. Nach langer Zeit, Gott hat sich bitten lassen, aber ich kann sagen, Gott hat ein Wunder getan, aus dem ich normalerweise nicht mehr herausgekommen wäre, aus einer Not. Ich habe später zusammengestellt, es sind fast 20 Zufälligkeiten, wie man so schön sagt, die da zusammenpassen, dass sowas passiert, dass so diese Verträge geklappt haben. Wir waren frei, normale Menschen, wir konnten wieder ruhig schlafen und wir waren natürlich sehr, sehr froh. Ich habe natürlich von den Wundern erzählt. Ich habe die Rechtsanwälte angesprochen, ich habe Traktate verteilt, ich habe mit allen möglichen Leuten, die es wussten, darüber geredet. Interessant ist, dass auf diese Wunder wir Menschen nicht so recht reagieren. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Und eigentlich die richtige Erklärung hat mir dann ein Anwalt gegeben. Zu dem habe ich gesagt, ja bitte, du hast das Wunder doch mitgekriegt. Jesus Christus lebt, er tut Wunder. Du kannst mit Wundern nicht perfekt rechnen. Ein Wunder hat für uns gar keinen Wert. Sie haben auf Wunder nicht reagiert. Und das ist typisch, dass wir Menschen zwar selber Wunder erleben und wir vergessen es dann wieder, ja, es war halt so. Aber hier, es ging um 6 Millionen, wir haben es nicht vergessen. Wir sind dann, es war schon, ja, Dreivierteljahr später, im nächsten Jahr war das schon, in Urlaub gefahren nach England. Und wir waren immer noch erfüllt vom Wunder. Wir haben vom Wunder erzählt, wir kamen zu englischen Christen in London. Und ja, es ergab sich so, bevor wir weggefahren sind, laden die uns ein am Sonntag noch in die Kirche. Nach der Kirche wollten wir weiterfahren an den Urlaubsort. Und dann werden wir aufgefordert, in der Kirche ein Zeugnis zu geben über unser Wunder. Also mein Glück ist, dass meine Frau Englisch kann. Die war lange genug in England, dass sie es gut kann. Und so haben wir also dann das Wunder, ich denke, bitte? Also ich habe meine Frau etwas gesagt. Also wir haben das Wunder verständlich gemacht und die Leute haben das kapiert und das Wunder von Sindelfingen. Wir waren dann vom Urlaub 4 Wochen zu Hause. So, ich bin jetzt am nächsten Wunder. Das nächste Wunder, ich bekomme einen Anruf von einem Engländer, der dort in der Gemeinde war. Er war der Leiter einer Mitternachtsmission in London. Und dieser Mann hat mich von einer Autobahnraststätte in meinem Büro angerufen. Er hat also Deutsch, bisschen Deutsch hat er gekannt, aber den Spruch hat er sich auswendig gelernt gehabt, denn er hat nämlich nur Deutsch geredet bei diesem Anruf. Der Anruf lautet, Herr Dr. Ebersbecher, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Rufen Sie bitte diese Telefonnummer an. Und dann hat er mir die Nummer mehrfach wiederholt. Ich habe sie sofort aufgeschrieben. Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Bitte rufen Sie an. So. Ich habe diese Nummer angerufen, Heilbronner Nummer. Auf der anderen Seite heißt, hier ist der Fritz. Hallo, Herr Fritz, sage ich. Gerade hat ein Engländer mich angerufen und hat gesagt, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Da war natürlich Pause. Was soll er damit anfangen? Nach einer langen Pause sagt er, das kann schon sein, dass Jesus Christus einen Steuerberater braucht. Dann sage ich, ja, was soll ich denn machen? Das weiß ich auch nicht. Ja, darauf sage ich, geben Sie mir eine Adresse und ich werde Sie einfach anschreiben. Und darauf sagt er, wir sind die Operation Mobilisation in Heilbronn und ich bin der Fritz. Also habe ich gesagt, ist in Ordnung, ich schreibe Ihnen einen Brief. Papiere ich ja geduldig, ich habe also einen Brief geschrieben an die Operation Mobilisation. Sehr geehrter Herr Fritz, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Sollten Sie irgendetwas erfahren über die Steuerprobleme des Herrn Jesus Christus, geben Sie mir bitte sofort Nachricht. Mit freundlichen Grüßen, Ihr, ja, und so weiter. Na, aber als Steuerberater, was will ich denn machen mit so einer Sache? Ich muss... Ich habe die Zeit überschritten. Ich rede ja so schnell. Aber was machen wir jetzt? Also, Moment, habe ich nicht auf die Uhr geguckt, Entschuldigung. Ja, jetzt zur OM muss ich die OM erklären. Operation Mobilisation ist ein Missionswerk, ein großes Missionswerk. Das hat also damals schon bald 2000 Leute gehabt, weltweit, hauptsächlich Indien, in Drittländern. Es gab ein Schiff, die Logos. Und, ja, das ist also die Geschichte. Ich kriege dann 4 Wochen später wieder einen Anruf, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Der Mann hat aber Englisch gesprochen, war ein amerikanischer Rechtsanwalt. Und ich bekam den Auftrag, einen Trägerverein zu gründen zum Schiffskauf. Und ich habe den Auftrag bekommen, ein Schiff zu kaufen. Es ist das wieder, Schiff, was soll ich machen? Eine Viertelstunde kriege ich noch. Okay, das noch. Also, das Wunder war, die hatten also Fachleute zusammengestellt, wie ein Missionsschiff aussehen sollte. Das ist mal das erste Wunder in der Sache. Und dann kommt ein Makler von London und bringt ein Schiff, das haarscharf auf diese Beschreibung passt. Und das ist die Doulos, die heute noch fährt. Und ich habe dann den Auftrag bekommen, diese Doulos zu kaufen und einen Verein, eine Reederei in Malta zu gründen. Und ich war dann der Reeder dieser Doulos, viele Jahre lang. Und die Doulos geht als Missionsschiff über die Welt. Das ist noch ein kleines Wunderchen. Beim Kaufvertragsabschluss gab es insofern Ärger. Das Geld kam von Amerika und diese Verkäufer und der Bankdirektor dort in Genua, die haben sich also riesig geschrieben, Italiener, die fuchteln und machen und tun. Riesenproblem. Ich frage dann eine Dolmetscherin, sag, was streiten die eigentlich? Der Fritz Schuler wusste es auch nicht, der Rechtsanwalt der amerikanische wusste es auch nicht. Auf jeden Fall, die durch eine Kursdifferenz haben die Lire nicht gestimmt mit den Dollar, die von Amerika kamen. Es fehlten 600 Dollar. Das kleine Wunder dazu. Ich habe in Sindelfingen bei meiner Bank, in einer Tasche hatte ich Lire, in der anderen Tasche hatte ich englische Pfund für Malta. So, und der Bankdirektor sagte, wenn Sie in den Mittelmeerraum gehen, komm, auf Ihrem Konto kommt es nicht drauf an, 600 Dollar nehmen Sie auch noch mit. Und so hatte ich in der Brusttasche noch 600 Dollar extra. Und genau die 600 Dollar haben gefehlt, habe ich auf den Tisch gelegt, Schiff wurde gekauft und wir waren soweit fertig. Die Besonderheit, die muss ich noch sagen, wir sind darunter gefahren und der Kaufvertrag wurde abgeschlossen am 28. Dezember. Das war unser 23. Hochzeitstag. Am 23. Hochzeitstag. Und so haben wir dann mit der Reederei, mit den Verkäufern, haben wir dann am Abend unseren Hochzeitstag noch gefeiert in einer Gaststätte in Genua. Ja, und dann nach Malta runter, die Reederei angemeldet und so weiter. Aber jetzt noch ganz kurz ein paar Wunderchen noch anhängen. Ich war dann durch diese Reedereitätigkeit, war ich dann im Vorstand der OM. Und Operation Mobilisation hat immer ein Ostertreffen veranstaltet in einer Großstadt. Und als ich mal hinkam, dann ist es schief gegangen. 6 Wochen vor Ostern in Darmstadt hat es nicht funktioniert. Die waren also wie aufgelöst. Und dann habe ich gesagt, ja, liebe Leute, ich kenne mich in Sindelfingen aus, mich kennt jeder. Ich miete euch die Stadthalle. Und das Wunder dabei ist, dass ich die Küche auch noch mieten konnte. Die sollte umgebaut werden. Da haben wir die Küche auch, die gibt, wird normal nicht mitvermietet. Turnhalle, 400 Leute. Ostertreffen in Sindelfingen. Ostertreffen in Sindelfingen heißt, Traktate verteilen, 400 Leute sind jeden Tag voll in Ausbildung. Christusmarsch. Viele haben sich dann bekehrt in Sindelfingen. Und was für mich noch das besondere Wunder ist, aus diesem Ostertreff heraus hat eine christliche Versammlung, die nur aus alten Leuten bestand, plötzlich Nachwuchs bekommen von jungen Leuten. Und die sind heute in meinem Bürohaus in Sindelfingen. Wir haben in Sindelfingen eine christliche Gemeinde mit 200 Erwachsenen und sehr, sehr vielen Kindern heute, die vollzeitig da in meinem Haus da leben und wohnen. Das Gemeindezentrum, mein Steuerberatungsbüro ist dann jetzt zum Gemeindezentrum dieser christlichen Versammlung geworden. Und die Wunderchen, die gehen dann immer weiter, die da so kommen. Da könnte ich also jetzt endlos weitererzählen mit Wunder oder Wunderchen. Ich darf Wunderchen nicht sagen, aber es sind lauter große Wunder eigentlich, die dann sich so ergeben. Mein Leben besteht aus sehr, sehr vielen Wundern. Gott sitzt im Regiment und ich kann nur staunen und loben und danken, was ich hiermit tun will. Denn Gott ist bei uns auch im finstern Tal und durch das finstere Tal und er führt uns heraus auf seine Höhen. Ich kann nur Danke sagen und das tue ich hiermit. Besten Dank auch fürs Zuhören.